Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und mit den Trumps, einer Familie, die fast vollständig beim Nominierungskonvent der Republikaner auftaucht. Und wir wollen gleich wissen, warum sich der amtierende Präsident so sehr auf sie verlassen kann, auf seine Familie. Und es wäre ja nicht der Erste, der die Familie im US-Wahlkampf einsetzt. Dann eröffnen wir das Metropolitan Museum in New York, das in seiner Geschichte noch nie so lange geschlossen war und die größten Verluste der Geschichte zu verzeichnen hat. Und wir gratulieren dem letzten Supermodel zum 50. Geburtstag, Claudia Schiffer. Und erwartungsgemäß ist er also nominiert. Der amtierende Präsident soll aus Sicht der Republikaner auch der Neue sein. Thorsten Teichmann hat den Anfang des Nominierungskonvents beobachtet.
Madam Secretary, in the past 4 years, President Trump and Vice President Pence have made America great again in the eyes of the world.
Delegierte aus den einzelnen Bundesstaaten und Außenterritorien der USA hatten Präsident Trump und Vizepräsident Pence noch einmal offiziell nominiert. Jeder Vertreter las dazu die Zahl der Stimmen aus seinem Bundesstaat vor. Nach Kräften bemühten sich die 336 Delegierten im Kongresssaal für Stimmung zu sorgen. 4 weitere Jahre, riefen sie, und Vizepräsident Pence griff das Thema auf.
That means more jobs. 4 more years means more judges.
4 weitere Jahre bedeuten mehr Arbeitsplätze, mehr Richter und mehr Unterstützung für unsere Soldaten und unsere Polizisten. Und es dauert mindestens noch weitere 4 Jahre, um den Sumpf trocken zu legen.
Der Ton ist also gesetzt zu Beginn dieses Nominierungsparteitags der Republikaner. Über 4 Tage gestreckt werden übrigens auch 7 Trumps auftreten. Jackson James ist Politikwissenschaftler, den wir in Washington D.C. erreichen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum sich Donald Trump am liebsten auf seine Familie verlässt?
Well, das ist natürlich, weil er nur auf Leute sich verlassen kann, die wirklich halt die Treue schon gezeigt hat. Und das ist offensichtlich in der Blutlinie. Also so weit ist es bei ihm, dass er wirklich ja wenig, seine interne Kükenkabinett ist sehr, sehr klein. Deswegen hat er nicht nur seine direkte Familie, sondern auch seinen Schwiegersohn und einige Leute dazugenommen, weil er einfach nicht das System, in dem er dann hineingetroppelt ist, traut. Und daher stützt er sich auf seine Familie.
Das heißt, das System Trump braucht die Familie Trump.
Absolut. Und ich meine, es ist nicht unbedingt ganz neu. Familien in der Vergangenheit, denken wir mal an John F. Kennedy. Der hat seinen eigenen Bruder da im Kabinett gerufen. Nicht? Und insofern, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wo man vergleichen kann, dass Leute dann innerhalb einer Präsidentschaft Verwandten mit eingeladen hat. Aber in diesem Falle ist es meiner Ansicht nach sehr extrem.
Aber wenn man das eben vergleicht, Sie haben Kennedy schon erwähnt, also eine völlig andere politische Kultur, aber auch die Bushs völlig anders, die Clintons anders. Aber alle drei haben eben auch auf die Familie gebaut, haben zum Teil auch aus der Familie heraus Präsidentschaftskandidaten, Kandidatinnen sozusagen hervorgebracht. Wenn Sie das vergleichen würden jetzt mit den Trumps, was käme dabei raus?
Ist interessant in dem Sinne, dass die beiden Jungs bei George Herbert Walker Bush sich gestellt haben. Nicht? Also George W. hat eigentlich versucht und gewonnen in 2000, zweimal dann. Und Jeb Bush war auch dann irgendwo im Spiel, aber das hat er natürlich leider nicht geschafft. Und insofern, ich meine, das ist vielleicht ein direkter Vergleich, aber ich glaube, wenn man sieht, eigentlich die Familie Clinton, und die haben nur die eine Tochter und ich weiß nicht genau, ob sie jeweils dazu käme. Und insofern, ich meine, in der Politik ist es etwas außerordentlich, also Kennedy, Clinton, Bush, jetzt Trump. Es gibt natürlich auch in vielen anderen Sektoren, auch in der Industrie, auch in Sport, auch in Musik, denken wir an Fernsehen, etwa die Kardashian-Familie. Also das ist eine Faszination für Amerikaner. Ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass wir keine Royalty haben hier bei uns. Und daher sind wir sehr interessiert an Familien, die scheinbar irgendwo einen Zauber in sich haben sollen oder irgendwie was in sich für Führungskapazitäten zeigt. Aber das ist nicht immer der Fall.
Also auch eine Art Adelsersatz, aber das gilt ja vor allem für prominente Familien. Ne? Aber auch sonst hat man das Gefühl, dass die Familie, dieser Mythos Familie, ein ganz wichtiges Narrativ auch für die US-amerikanische Identität ist, oder?
Ja, ganz sicher. Ich meine, auch wenn man konservative Einstellungen hat oder linksliberale, ich meine, das ist das Kern, das Fundament der Gesellschaft. Und man redet natürlich immer wieder, gerade so bei politischen Veranstaltungen wie heute in Washington in diesen letzten Tagen und jetzt kommen diese Woche, da wird von der Familie gesprochen, wie ein Kernstück das ist für die gesamte Gesellschaft. Und das liegt zum Teil daran, dass wir eine gewisse dezentralisierte Gesellschaft und Kultur aufgebaut haben in den letzten 240 Jahren. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Überraschung. Wenn es dann auch dann in einen gewissen Prominentkreis landet, dann ist man umso mehr interessiert. Rockefeller Brothers zum Beispiel oder in anderen Vanderbilt, da kann ja eine ganze Menge Namen nennen, wo das jetzt auch mal sozusagen hervorgehoben wird. Die Familie, Kern ist eigentlich die Stärke.
Also ja, also Stärke vielleicht, aber manchmal vielleicht auch Schwäche, zumindest wenn man sich den Streit so anschaut, den es ja, glaube ich, in allen Familien auf dieser Welt gibt. In der Trump-Familie sozusagen, man sich den Streit da genauer anschaut, ist der ja auch durchaus bemerkenswert. Also die Nichte Mary Trump hat ja gerade ein Buch veröffentlicht, ne, wo sie, ich sag mal, sehr kritisch mit der Persönlichkeit von Donald Trump umgeht, aber auch die Schwester von ihm, Marianne Trump-Barry, die ihn als grausamen Lügner bezeichnet hat. Ja. Wie stark werden dann solche kritischen Anmerkungen über Donald Trump in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Also hat das politisches Gewicht oder wird das dann nur als familiäre Streiterei wahrgenommen?
Also ich glaube, momentan ist das ein gewisses Unikum, eine gewisse außerordentliche Situation. Dann die Kritik auch in der Familie kam auch zum Beispiel in der Kennedy-Familie, auch viel später. Denken Sie an zum Beispiel Ted Kennedy. Der hatte einen ganz gravierenden Fall, als er viel jünger war und in dem Sinne ein gewisser Skandal fast für die gesamte Kennedy-Familie manchmal in Frage käme. Aber das kam ja eigentlich später nach
dem... Das war dieser Verkehrsunfall, ne?
Eben das, aber Kennedy war schon längst tot in 63. Insofern, dass das jetzt unmittelbar passiert, gerade jetzt mal vor der nächsten Wahl im November, das zeigt eigentlich, inwieweit diese Familie nicht so etwa homogen ist, wie man das als Mythos, und das wollten Sie ansprechen, vorstellt. Ich meine, der Trump ist dreimal verheiratet, der hat dann eine ganz gemischte Background, wenn man so will. Ich meine, eine ganze Menge Geld ist im Spiel. Ich glaube, dass diese Familie eine Ausnahme ist, sozusagen in dem Sinne, dass normalerweise die Kritik und den Skandal irgendwie aufgedeckt oder irgend sowas kommt später meistens. Und ich glaube, in diesem Falle ist es so allgegenwärtig, dass so viele Leute jetzt mal auf diese Familie konzentrieren und sehen eigentlich, was sie bisher gemacht haben. Und vergessen wir nicht, dann diese Familie ist eingestiegen in der Politik mit kein einziger Hintergrund. Also das heißt, Clinton war vorher Governor of Arkansas und Kennedy natürlich ein Senator. Es gab ja auch dann eine Vorbereitung, in die Politik einzusteigen. Fast prädestiniert, wenn man so will. In diesem Fall war es eine Überraschung. Auch für Trump übrigens in 2016. Die waren gar nicht mal eingestellt auf diese Arbeit. Und ich meine, das ist meine persönliche Meinung, die waren nicht dann imstande zu begreifen, was für ein Amt er eben hat. Und insofern, das ist zum Teil, warum innerhalb dieser Familie vielleicht so viel Streit entstanden ist.
Und gilt das auch für die sehr diszipliniert auftretende Tochter Ivanka Trump?
Und die war natürlich geschützt die ganze Zeit, nicht? Also gleich am Anfang, als sie dann sehr viel jünger war, da hatte Trump ihr eine Parfümkette da färben lassen. Und da hat sie eigentlich dann eher eine gewisse Symbolkraft für Trumps Idee, sich zu verkaufen, nicht? Also den Namen zu verkaufen, so wie auf seinen Hotels. Also der Trump verkauft seinen Namen, nicht unbedingt, dass er das Hotel baut, sondern er verkauft seinen Namen und schmeißt das auf dem Hotel und verkauft das für dickes Geld. Und so war sie auch dann nicht unbedingt involviert in der Politik. Insofern, das ist alles für diese Familie eigentlich Neuland. Und insofern ist das auch dann, was wir oft hören, wir werden diese Woche das hören, unkonventional, aber nur, weil sie das überhaupt nicht kennen. In diese Welt zu leben, zu arbeiten, darf ich mal sagen, auch zu respektieren. Und das ist das Problem momentan.
Die politische Welt, meinen Sie, ne?
Genau.
Aber wird denn die Familie in der Lage sein, vielleicht verloren gegangene Wähler wiederzugewinnen?
Nee, es ist alles Trump. Es ist alles ein Mann. Das ist nicht unbedingt die Familie. Die haben einfach nur eine sehr tertiäre Rolle. Es ist alles Unterhaltungsmusik hinten. Das ist eigentlich er selber. Und das haben Sie jetzt gesehen in dem Anfangsstadium jetzt heute in North Carolina, dass die haben nicht mal eine Plattform, die haben nicht mal ein Parteiprogramm verabschiedet. Es ist alles auf eine Nummer und diese Nummer heißt Donald J. Trump.
Der Politikwissenschaftler Jackson Janes in dieser Montagnacht, also zu Beginn des republikanischen Nominierungsparteitags, der erwartungsgemäß Donald Trump zum Kandidaten gekürt hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gern geschehen.
Schritt für Schritt öffnen ja die Museen dieser Welt. Auch das Met in New York, das Metropolitan Museum, Amerikas größtes Kunstmuseum mit dem Haupthaus im Central Park. Und in den 150 Jahren seiner Existenz war dieses Museum nie länger als 3 Tage zu. Jetzt war es fast ein halbes Jahr geschlossen und öffnet am Wochenende wieder nach der Corona-Schließung. Direktor ist Max Hollein, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Endlich öffnet also das Metropolitan Museum wieder am Wochenende. Wie groß kann die Feier überhaupt ausfallen?
Ich glaube, es ist kein Moment wirklich zu feiern. Wir haben eine Zeit sowohl durchlebt, als auch haben wir sie noch, die mit großen Herausforderungen verbunden ist, die mit viel Leid auch verbunden ist, die mit viel Unsicherheit auch noch verbunden ist. Insofern würde ich es nicht als Feiern bezeichnen. Es ist auf der anderen Seite natürlich aber ein wichtiges Zeichen hin zu einer gewissen Normalität. Es ist ein Angebot, auch insbesondere an die New Yorker, wieder in ihr geliebtes Met kommen zu können. Und insofern ist es wirklich eine wesentliche Stufe auf diesem Weg, den New York jetzt nimmt, wieder zu einer gewissen Form der Normalität zurückzukommen, obwohl wissend, dass auch noch die Zukunft eine ganze Reihe von Herausforderungen in sich hat. Wahrscheinlich auch für uns als Institution.
Hm. Vielleicht auch etwas Tröstendes, vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass Kunst, Kultur wieder da ist. Welche Corona-Regeln werden denn gelten?
Also wir werden natürlich ein System haben, wo wir sind hier Time-Ticketing, also sozusagen, wo Sie im Voraus Ihren Slot, der Zeitslot buchen, wann Sie kommen werden, damit wir gewährleisten können, dass wir nur 25% unserer normalen Besucherzahlen im Museum haben werden. Es ist natürlich Maskenpflicht, die Temperatur wird gemessen werden am Eingang. Wir haben auch alle Formen der, in dem Sinne, Gruppenbildungen werden wir sagen, nicht fördern. Es gibt keine Touren durch das Museum. Alle unsere Audioguides sind nur herunterladbar. Also Sie können sie von der Website herunterladen. Wir geben nicht Equipment aus. Und ein großer Vorteil natürlich des Met ist, dass es 200.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche hat. Insofern werden wir natürlich dafür sorgen, auch dass sich unser Publikum gut auch in dem Haus verteilt. Gerade während dieser Zeit der Schließung haben so viele Leute eben gesagt, wie sehr sie das Met vermissen, wie sehr natürlich sie auch das Met lieben, wie wichtig es ist natürlich auch in ihrem Leben mit dem Met, aber mit der Kunst natürlich insbesondere verbunden zu sein. Und ich glaube, es wird ein Moment natürlich sein, für viele wirklich zu ihrem Home away from home, zu ihrer Form der Auseinandersetzung und der Begeisterung für Kunst wieder zurückzukommen. Und das möchten wir eben auch möglich machen. Wir möchten wirklich, dass es ein Gefühl ist, wirklich wieder ins Museum kommen zu können. Insofern sind alle Galerien offen und wir wollen natürlich auch, dass Sie mit Ihrem Partner durch die Galerien gehen können und ein gutes Gefühl haben und wirklich auch sich mit einer intensiven Auseinandersetzung mit unserer Kunst wieder erfreuen, nachdenken, vieles neu erleben werden.
Aber Gemeinsamkeit spielt ja eben doch eine Rolle beim Museumsbesuch. Zumindest steht da das Wort Together bei Ihnen neben dem Eingang auf einem Banner von Yoko Ono. Daneben Dream. Dream und Together, zwei große Begriffe, die auf den Bannern dort zu sehen sind, direkt am Eingang. Dieses Werk von Yoko Ono, ein Zeichen der Hoffnung für Sie?
Für uns war es wichtig, mit einem Kunstwerk ein gewisses Zeichen zu setzen. Während dieser Zeit der Pandemie sind natürlich eine ganze Reihe von Fragen, ganz wesentliche Fragen auch aufgeworfen worden, die noch immer relevant sind. Die Frage auch von sozialer Gerechtigkeit, die Frage von Rassismus und Diskrimination, die Frage auch, wie diese Gesundheitskrise oder die Pandemie sich auswirkt auf die, ja, auf die Arbeitsbedingungen, aber auch auf die Fragen der Arbeitslosigkeit und vieles andere mehr. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die natürlich auch uns weiter begleiten werden, weltweit, auch weit über die Pandemie und ihre direkten Folgen hinaus.
Das heißt, das Museum hat sich in der Schließzeit auch verändert, wahrnehmend, was da draußen in der Gesellschaft, in der amerikanischen Gesellschaft los ist, die wir ja zumindest von Europa aus als eine extrem zerrissene Gesellschaft, eine Gesellschaft in der Krise erleben?
Ich glaube, das Museum ist natürlich immer auch ein Zentrum der Gesellschaft und auch des gesellschaftlichen Diskurses. Und insofern ist es nicht nur von uns wahrgenommen worden, sondern wir sind natürlich mit Teil davon. Und gerade auch diese Fragen, die aufgeworfen worden sind und die uns weiterhin begleiten, wie Wie sehr wurde wirklich in unserer heutigen Gesellschaft gegen Rassismus gekämpft? Wie sehr ist man sowohl als Person als auch als Institution aktiv, dass man dagegen eintritt? Wie groß sind die Fragen von sozialer Gerechtigkeit, auch in einer Institution wie dem Met? Das fängt bei den Gehältern an. Es geht im Grunde auch auf die Fragen, auch wie accessible sind wir für alle. Hier steht ein Museum natürlich auch sozusagen nicht nur auf einem gewissen Prüfstand, sondern es ist natürlich auch Teil einer Entwicklung. Man darf nicht das vergessen, dass das Metropolitan Museum natürlich eines der ganz großen Museen der Welt ist, aufgebaut ist, natürlich auf dem Willen der Gesellschaft, es zu einem solchen großen Institution zu machen. Und insofern mit der Gesellschaft, mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt sich dann auch dieses Museum unwillkürlich und wird sich dadurch auch weiterentwickeln. Und das ist, denke ich, ein sehr guter und ein wichtiger evolutionärer Prozess. Wir feiern ja jetzt in diesem Jahr das 150-jährige Jubiläum des Met. 150 Jahre Met sind im Grunde auch 150 Jahre Geschichte von New York. Und insofern ist das wieder auch ein nächstes Teil dieses Kapitels und ein Teil der Entwicklung.
Ist das auch eine Frage nach weißer bürgerlicher Vorherrschaft auch im Kulturbetrieb?
Ich glaube, dass gerade auch in Amerika sich nicht nur verschiedenste Kräfte für Kunst und Kultur engagieren, sondern dass sie natürlich auch eine Diversität auch an Kunst und Kultur immer weiter gefördert wird. Und das wird natürlich ein Museum wie das Met noch mehr als vorher reflektieren und auch reflektieren müssen.
Wollen Sie dann auch mal eine Hand anlegen, auch tatsächlich angesichts der Debatten der letzten Wochen und Monate?
Seit letzten Jahren oder insbesondere seit ich hier bin, haben wir gerade in diesem Bereich ganz wesentliche Schritte eingeleitet. Zum Beispiel eine große Ausstellung über Afrika und die Beziehung von Afrika und Byzanz oder auch eine Ausstellung über Juan de Perea, den Assistenten und damals auch Sklaven von Velázquez, der dann selbst ein ganz bedeutender Altmeistermaler wurde und vieles andere mehr. Also neben diesen Fragen heißt es auch, dass sozusagen gewisse Projekte in unserem Programm und auch in unseren Aktivitäten noch mehr Brisanz, noch mehr Priorität erreichen.
Es hat sich ja einiges verschoben, vermutlich anderes musste zurückgestellt werden. Welche Pläne haben Sie für den Herbst, für den Winter, für die nächsten Monate?
Wir eröffnen am Samstag und gleich auch mit einer ganzen Reihe von wesentlichen neuen Ausstellungen. Die wichtigste Ausstellung wahrscheinlich ist Making the Met. Sie ist unsere Jubiläumsausstellung, wie eben das Met entstanden ist, wie das Met über sich selbst reflektiert, wie das Met feiert die Kunst, aber auch hinterfragt. Das wird eine ganz wesentliche Ausstellung sein. Dann zeigen wir Jacob Lawrence, einen der ganz wesentlichen afroamerikanischen Künstlern der Moderne, mit seiner American Struggle Series, die sozusagen gerade auch diese Themen im frühen 20. Jahrhundert behandelt. Und dann werden wir im Ende des Oktober unsere große Ausstellung des Costume Instituts zeigen, die About Time heißt und über die Geschichte der Mode der letzten 150 Jahre reflektiert. Eine Ausstellung, die ursprünglich natürlich am ersten Montag in Mai eröffnen hätte sollen mit der großen Met Gala. Das haben wir aber in Oktober verschoben und werden es jetzt zeigen, allerdings ohne eine Gala.
Max Hollein, wir müssen am Ende unseres Gesprächs nochmal über Geld reden. Wie sind Sie finanziell durch die Zeit gekommen, das Museum?
Also wir haben errechnet, dass wahrscheinlich am Ende dieses Jahres wir rund 150 Millionen Dollar verloren haben durch entgangene Eintrittserlöse, durch entgangene Gewinne im Restaurant-, Shop-Bereich, auch Fundraising-Events, die nicht stattgefunden haben und so weiter. Wir haben aber dem natürlich sehr rasch zu kompensieren versucht, indem wir einerseits unsere Ausgaben reduziert haben, Programme natürlich verändert haben, aber auch unsere Förderer gebeten haben, uns zu unterstützen. Das ist auch passiert mit rund 25 Millionen allein von unseren Trustees und anderen. Insofern werden wir aus dieser ersten Krise gut herauskommen, allerdings natürlich mit schmerzhaften Einschnitten.
Welche Einschnitte werden das sein?
Wir mussten rund 20% unserer Mitarbeiter reduzieren, unseren Mitarbeiterstab um 20% durch Pensionierungen oder auch eben Entlassungen oder in Furlough, also in Urlaub zu schicken. Aber es bedeutet für uns, man muss sehen, das Met hat 7,4 Millionen Besucher im Jahr gehabt. Wir werden wahrscheinlich diese Zahl in den nächsten 2-3 Jahren nicht erreichen, weil es wird natürlich eine ganze Zeit lang dauern, bis der Tourismus, insbesondere der internationale Tourismus in New York, wieder so ist, wie er vorher war. Und insofern mussten wir uns natürlich auch auf diese neue, noch immer sehr gute natürlich Besucherzahlen, die wir prognostizieren, aber doch deutlich reduzierte einstellen. Und das bedeutet natürlich auch ein anderes finanzielles Umfeld.
Sie haben davon berichtet, dass also Trustees, also Stifter, Freunde, Förderer Ihnen dort mit 25 Millionen unter die Arme gegriffen haben. Aber das scheint ja nun bei weitem noch nicht das auszugleichen, was Sie an Verlusten dort hatten. Also sehen wir da vielleicht auch am Beispiel des Met, das amerikanische Museumssystem, das eben viel auf private Gelder setzen muss, weil der Staat eben deutlich weniger finanziert als in Deutschland zum Beispiel, als besonders krisenanfällig in so einer Situation?
Ich glaube nicht, dass es besonders krisenanfällig ist. Es muss viel rascher reagieren als vielleicht jetzt in dem Sinne manche europäische Institutionen, die vielleicht jetzt durch einen Schutzschirm oder durch öffentliche Hand gestützt und unterstützt werden, und was ja auch sehr wichtig ist. Ich glaube, dass natürlich in Europa wahrscheinlich die Frage, ob die Budgets, die Kulturbudgets in dieser Größenordnung, wie sie jetzt notwendig waren, um die Museen durch diese Krise zu führen, wie lange die auch auf dieser Ebene gehalten werden oder ob nicht auch da gewisse Einschnitte notwendig sind. In amerikanischen Häusern schlägt eine Krise eben sehr rasch durch. Und wir haben eben nicht nur die Förder aufgerufen zu unterstützen, sondern wir haben eben auch unsere Ressourcen anders dann verwendet. Wir haben zum Beispiel, ich würde sagen, rund 70 Millionen Gelder, die wir sonst für anderes verwendet hätten, Akquisitionen, andere Projekte, haben wir auch dafür verwendet, um unser operatives Budget zu unterstützen. Das heißt, wir haben natürlich auf der anderen Seite dann eine ganze Reihe von Möglichkeiten und ich würde sagen Freiheiten als privat organisierte Institution, um einer solchen Krise zu begegnen. Aber es ist sicherlich eine Herausforderung, die alle Museen haben, wahrscheinlich nicht nur in den USA.
Man hört aber dramatische Prognosen, dass jedes dritte Museum in den USA in seiner Existenz gefährdet sein könnte. Wie sehen Sie die Lage der Kolleginnen und Kollegen?
Also ich denke natürlich die großen Häuser mit großen Endowments. Das Met hat einen Kapitalstock von über 3 Milliarden Dollar. Wir können diese Krise nicht nur überwinden, sondern wir werden daraus herauskommen und natürlich eine Weiterentwicklung dieser Institution sehen. Aber natürlich ist es für eine ganze Reihe von kleineren Institutionen, die eben nicht über einen solchen Kapitalstock verfügen und die vielleicht noch nicht in Metropolen angesiedelt sind, die über einen großen Pool an Mäzenen sozusagen in ihrem direkten Umkreis verfügen, das ist sicherlich eine wesentliche Herausforderung. Und hier gilt es insbesondere, die Stiftungen in dem Sinne aufzufordern, hier unterstützend tätig zu sein. Und das passiert genau auch jetzt gerade. Also Mellon Foundation, Ford Foundation, die ganz großen amerikanischen Stiftungen setzen ihre Gelder gerade dafür ein, um kleinere kulturelle Institutionen zu unterstützen und weniger die großen. Und ich finde das auch genau richtig so.
Sagt Max Holland, der Direktor des Metropolitan Museums in New York, das also am Wochenende endlich wieder eröffnen wird, nach fast einem halben Jahr Schließung wegen Corona. Und das jetzt dann noch nachholen kann, die 150-Jahr-Feier. Ich wünsche eine disziplinierte, Corona-gerechte Eröffnungsfeier am Wochenende. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. War schön zu sprechen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Belarus haben die Ermittlungsbehörden die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch zur Vernehmung einbestellt. Sie gehört dem oppositionellen Koordinationsrat an, der nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko gegründet wurde, um einen Machtwechsel zu erreichen. Die Justiz hat daraufhin Ermittlungen gegen den Rat eingeleitet. Die Behörden werfen ihm vor, illegal die Macht ergreifen zu wollen. In diesem Zusammenhang soll Alexejewitsch nach Angaben des Rates am Mittwoch vernommen werden. Allerdings ist nicht bekannt, ob die 72-jährige Autorin an einer der öffentlichen Sitzungen des Rates teilgenommen hat. Wenige Stunden zuvor waren bereits 2 prominente Oppositionelle und Mitglieder des Koordinationsrates festgenommen worden. Alexejewitsch erhielt 2015 den Literatur-Nobelpreis. Sie gilt als Chronistin der Zeitgeschichte und dokumentiert Kriege, Umbrüche und die neu gewonnene Freiheit. Die Berlinale soll 2021 stattfinden. Die größtmögliche Sicherheit der Gäste werde gewährleistet, sagte die Leitung der Festspiele. Welche Corona-Maßnahmen genau stattfinden sollen, das werde in den kommenden Wochen festgelegt. Neu im kommenden Jahr, die Schauspielpreise werden künftig geschlechtsunabhängig vergeben. Werner Schoninger.
Also nur noch jeweils ein Preis für die beste Haupt- und die beste Nebenrolle, ganz gleich ob an Mann, Frau oder divers. Eine weitere Änderung betrifft den Alfred-Bauer-Preis, benannt nach dem ersten Berlinale-Leiter. Der Preis wurde wegen neuer Erkenntnisse zu Bauers Position im NS-Staat bereits in diesem Jahr ausgesetzt und soll jetzt ganz entfallen. Die Berlinale läuft 2021 vom 11. bis 21. Februar.
Der Gitarrist der New Yorker Punkband The Heartbreakers, Walter Luhr, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Wie unter anderem das US-Magazin Spin berichtet, starb er schon am Samstag an einer Krebserkrankung. The Heartbreakers galten Mitte der 70er Jahre als eine der extrovertiertesten Rock'n'Roll-Bands und Erfinder des frühen Punks. Die Band war für Ekstase und Abstürze bekannt. Walter Luhr war der letzte Heartbreaker. Sänger Johnny Thunders starb schon 1991 an den Folgen seiner Heroinabhängigkeit. Auch die übrigen Mitglieder sind schon tot.
Und jetzt geht es uns um Claudia Schiffer, das berühmteste Model der frühen 90er Jahre. Galt doch auch als schüchtern, so sah sie sich jedenfalls selbst.
I'm kind of shy. It's a sort of hell for me tonight. It does help wearing makeup and getting dressed up, because I feel like I'm someone else.
Und mit ein bisschen Make-up und ein bisschen bestimmter Kleidung konnte sie eben jemand anders sein, berichtet sie hier. Und dann natürlich Karl Lagerfeld, als dessen Muse sie ja immer galt. Anfang der 90er war für diesen Mann alles klar.
Claudia ist im Moment Deutschlands berühmteste Frau, weil sie was hat, was die anderen nicht haben. Und einer muss es ja sein.
Claudia Schiffer, wie Karl Lagerfeld sagen würde, wird 50 und wir wollen mit Hilfe von Sabine Resch gratulieren. Sie lehrt Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design in München. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Also keine Affären, keine Drogen, keine Exzentrik, damals auch kein Instagram. Würde eigentlich jemand wie Sie, wie Claudia Schiffer, heute noch so erfolgreich sein können?
Aus vielerlei Gründen so wahrscheinlich nicht. Nicht, weil sie so brav ist oder so aalglatt. Also das gehört natürlich auch zum Frauenbild dazu damals. Sie war so der traumgewordene zwischen Barbie und Bardot so ein bisschen, ne? Und ja, sie hat immer nur ihren Körper verkauft und nie ihre Seele, sagen wir es mal so. Sie hat nichts Privates rausgelassen und es gab eben auch keine Skandale, keine bösen Geschichten, aber dafür eben auch war Claudia Schiffer immer sehr keimfrei, aalglatt, sagen wir es mal so, keine Ecken und Kanten. Und das wäre heute anders. Heute sollten es eher die Brüche sein. Das liegt am Zeitgeist. Diversität ist mehr gefragt. Die Menschen haben, die Models, die heute erfolgreich sind, haben auch mehr Haltung, sind manchmal sozial engagiert. Und diese Erfolgsgeschichte lag auch an dem damaligen Zeitgeist.
Wie würden Sie den beschreiben, den Zeitgeist, der eben so ein Supermodel wie Claudia Schiffer so hart hochleben lassen?
Das war ja nicht nur Claudia Schiffer, das waren die Göttinnen der Models überhaupt. Früher waren es die Modemacher, die Stars wurden, dann wurden die Modefotografen Stars und dann waren es plötzlich die Kleiderständer, die Namen bekommen haben und Supermodels wurden. Und so wie Claudia Schiffer diese Perfektion, diese schön nicht von dieser Welt. Dieser Glamour, den hatten diese Supermodels ja alle, mehr oder weniger. Das sind so ungefähr 10, sagen wir mal höchstens 15 junge Frauen, die auch diesen Glamour und diesen Show-off der Modebranche auch so vorlebten. Es waren Traumfiguren.
Cindy Crawford zum Beispiel, ne?
Cindy Crawford, Carla Bruni, Tatjana Partitz, auch eine Deutsche, Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, also die gehörten da dazu und auch nur die werden Supermodels genannt, alle anderen sind Topmodels, aber es gibt nur eine Ära der Supermodels.
Und die ist vorbei, oder? Schon längst?
Die ist vorbei, die ging, also wenn man es grob nennen möchte, sagen wir mal, waren es gute 10 Jahre zwischen 86, 87 bis ungefähr 97, 98. Dann kam eine andere Frauenfigur, auch ein anderer Zeitgeist auf den Schirm, in die Gesellschaft auch. Diese überhöhten Schönheiten, die mussten mal wieder runter in die Realität, nennen wir es mal so. Da kamen dann auch ganz andere Fotos, auch die Modefotografen haben andere Blickwinkel gewählt und die Frauen bekamen auch einen anderen Ausdruck.
Kirsten McEnany. Einen etwas härteren Ausdruck, kann das sein?
Härter, ja.
Abweisender.
Ja, sogar auch androgyner und nachdenklicher. Also es war nicht mehr nur die reine Geschichte der Schönheit.
Weil Claudia Schiffer hat, glaube ich, noch gelächelt, ne, in den 90er Jahren, noch auf den Fotos, was ja heutzutage, was heutzutage kaum mehr denkbar ist in der Modefotografie, oder?
Ja, die haben auch auf den Laufstegen damals noch gelächelt. Das ist auch immer seltener mittlerweile, ja.
Jetzt gucken sie alle ganz ernst.
Ganz ernst, vielleicht auch nachdenklich. Es gibt im Moment auch so 2 Modelgruppen. Das eine sind die wieder auch mehr Glamour leben. Das sind die aus gutem Hause, das sind die Bella und die Gigi Hadid oder die Cara Delevingne oder die Kendall Jenner. Die sind auch noch gerne so allglatt schön. Aber die eigentlichen Models, die derzeit den Puls der Zeit mehr treffen, sind eben die mit mehr Brüchen. Das sind zum Beispiel eine Winnie Harlow oder eine Ashley Graham, Curvy Models oder ältere oder nicht ganz so perfekte, die aber auch vielleicht eben sich sozial engagieren. Das gehört heute eher dazu.
Aber ist das nicht auch Teil der Inszenierung, das soziale Engagement, die angeblichen Brüche?
Ja, das fällt schnell auf, wenn das nur aus PR-Zwecken gemacht wird oder ob es wirklich echt und gelebt ist. Da ist dann heutzutage die Medienöffentlichkeit auch, ja, sagen wir mal, gnadenlos, ne? Und es läuft sehr viel natürlich auch über Kanäle, die es natürlich zu der Supermodel-Zeit, wie Claudia Schiffer, in der Claudia Schiffer groß geworden ist, die Kanäle gab es ja nicht. Das ist Instagram zum Beispiel oder TikTok oder Pinterest oder Facebook. Die sozialen Medien, die befeuern sehr viel. Und auch da merkt man natürlich schnell auch, wer bleibt lange dabei. Hier trennt sich dann auch schnell die Spreu vom Weizen.
Die sozialen Medien, die suggerieren ja auch eine gewisse Nähe, ne? Die es in den 90er Jahren zu analogen Zeiten noch gar nicht geben konnte, als es ja eigentlich nur in den Zeitschriften sozusagen diese Fotos gab, ne?
Ja, in den Zeitschriften oder in den Kampagnen. Und das war natürlich auch, ja, die Nähe, die jetzt vorsuggeriert wird in den sozialen Medien, die ist natürlich auch fatal, weil falsch. Also dann ist die Zeitschrift, das Magazin beziehungsweise die Kampagne ehrlicher. Denn das, was da als Alltagsfotografie vorgegaukelt wird in den sozialen Medien, ist ja gar keine Alltagsfotografie, sondern auch mit sehr viel Mühe inszeniert.
Und die Körperlichkeit von Claudia Schiffer? Wenn man das vergleicht, 20 Jahre später, man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man es auch mit den anderen Supermodels der 90er vergleicht, dass es vielleicht eben nicht ganz so schmal, nicht ganz so knochig war, wie es dann später wurde?
Also Claudia Schiffer war jetzt nie eine knochige. Die hatte immer auch neben ihrem Schmollmund auch ein tiefes Dekolleté, einen hübschen Busen. Androgyn war eher jetzt Kate Moss, das war so ein bisschen das Gegenprogramm zu den anderen Supermodels, die sehr androgyn war, während die Supermodels doch eher das Gardemaß von 90, 60, 90 hatten. Ne? Das ist so diese klischeehafte, wie man sich so vorstellt, wie eben so ein weiblicher Körper auszusehen hat. Und dieses Gardemaß oder diese Vorgabe, dieses Korsett, das ist heute anders geworden, offener geworden. Da gibt es ganz andere Proportionen neuerdings auch.
Heißt das, die Modelkultur hat sich befreit, auch wie sich das Frauenbild befreit hat?
Genau, die ist dabei, sich zu befreien. Da ist noch viel zu tun, aber dieser Wunsch nach so viel Diversität hin zu vom Körperbau bis zu den, also Kilos, Altersfrage, was auch immer, da ist sehr viel im Moment im Prozess. Und das passt wiederum zu dem Zeitgeist der neuen 20er Jahre, nennen wir es mal so.
Das sagt Sabine Resch, die Studienleiterin für Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design in München. Wir sprachen aus Anlass von Claudia Schiffers 50. Geburtstag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch. Dankeschön.
Und Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir haben jetzt gute Nachrichten für ein Netzportal, das bis vor kurzem noch in seiner Existenz bedroht war, nämlich BuzzFeed Deutschland. Bekannt geworden mit vielerlei verschiedenem Klickfutter, mit Boulevardnachrichten, aber auch seriöse Recherchen im rechtsextremen Milieu zum Beispiel oder zum Thema Korruption. Jetzt hat sich ein Käufer gefunden für BuzzFeed Deutschland, nämlich die Ippen Verlagsgruppe, die unter anderem den Münchner Merkur und die Frankfurter Rundschau herausgibt. Daniel Buß ist Medienjournalist. Passt dieses, ich sag mal, altehrwürdige Verlagshaus, was eben noch auch zu analogen Zeiten groß geworden ist, zu diesem jungen, hippen Portal?
Naja, also man muss schon sagen, klar, das ist eine alte Verlagsgruppe. Dirk Ippen, der Patriarch, kann man eigentlich schon sagen, der hat sich mit der Frankfurter Rundschau, mit der Hessisch-Niedersächsischen Allgemein in Kassel, mit dem Münchner Merkur als zentraler Redaktion in seinem Verbund viele Regionalzeitungen aufgebaut. Aber sein Sohn Jan Ippen, sein ältester Sohn, hat Ippen Digital aufgebaut. Das sind inzwischen etwa 80 Portale in ganz Deutschland, die zusammengenommen auch in den Top 3 der Nachrichtenportale sind, wenn man all diese 80 Portale zusammenrechnet. Und zu Ippen Digital, finde ich, passt BuzzFeed wunderbar. Ich persönlich wäre im Vorfeld überhaupt nicht auf Ippen gekommen als potenziellem Käufer. Aber wenn man sich das genauer ansieht, finde ich, passt das tatsächlich sehr gut.
Und wenn man sich BuzzFeed vor allem erstmal anschaut, dann klar, ergeben sich auch ein paar Fragen. Also ich habe es ja schon gesagt, die deutsche Ausgabe von BuzzFeed jedenfalls ist ja sehr vielfältig, um es mal so auszudrücken. Ja? Also auf der einen Seite Klickfutter mit Gags, Listen, Tiervideos und auf der anderen Seite seriöse Recherchen. Wie geht das eigentlich in einer Marke zusammen?
Also in einer Marke wie BuzzFeed sagen Sie, dass Sie eben beides bieten wollen, sowohl die Ablenkung für die Leute im Büroalltag zum Beispiel. Das nennen Sie auch Humor, der nicht auf Kosten anderer geht. Da grenzt man sich auch, ich sag mal, vom üblen Boulevard zum Beispiel ab. Und dann will man eben aber auch was für die Gesellschaft tun. Das ist nicht unbedingt etwas, das Werbung bringt. Da geht es eher um das Renommee, dass so eine Marke wie BuzzFeed auch aufgeladen wird. Und zu dem Ippenreich passt das insofern ganz gut, weil Ippen digital auch sehr reichweitengetrieben ist, also doch auf sehr emotionale Geschichten und Schlagzeilen setzt. Da passt dieser Entertainment-Bereich und es gibt auch einen Service-Bereich, vor allen Dingen leichte Kochrezepte zum Beispiel, die BuzzFeed liefert sehr gut dazu einerseits. Andererseits hat man aber ja mit traditionellen Regionalzeitungen, die ja auch früher zum Teil mal eine sehr große Marke waren, denken wir an die Frankfurter Rundschau und die große Zeit, die die FR auch mal hinter sich hatte, da passt wiederum das Investigative gut dazu. Und es hieß auch, dass es Impulse geben soll von dem Investigativteam von BuzzFeed zu den Regionalzeitungen. Kann man sich natürlich gut vorstellen, Kooperationen beispielsweise mit der FR oder dem Münchner Merkur und die Investigativen, die ja eher überregional arbeiten bei BuzzFeed, deutschlandweite Geschichten ausgraben, können natürlich auch sich die regionalen Titel anschauen und einzelne Geschichten auch nach oben ziehen.
Das heißt also, BuzzFeed-Inhalte könnten jetzt auch in der Frankfurter Rundschau, die es ja auch immer noch gedruckt gibt, ne? Und den Münchner Merkur gibt es auch noch gedruckt, zum Teil auftauchen? Oder wer profitiert letztlich da von wem am meisten?
Ja, ich glaube schon, dass die Zeitungen, die Zeitungsredaktionen profitieren von BuzzFeed, was die Rechercheleistung angeht. Da hat man ja auch Nischen gesetzt, die klassische Redaktionen lange auch vernachlässigt haben. LGBTQ zum Beispiel, da gibt es eine Reporterin, die kümmert sich also um die Schwierigkeiten, die Homosexuelle in unserer Gesellschaft leider ja immer noch haben, um queere Themen. Es gibt aber auch einen Kollegen, der gezielt zu Grundrechtsverletzungen, Polizeiübergriffe recherchiert und also inhaltlich profitiert Ippen mit Sicherheit, aber auch technisch muss man sagen, die Reichweite, die Ippen aufgebaut hat, die war immer auf Google optimiert, sogenannte Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung und das, was BuzzFeed von Anfang an immer hinbekommen hat, ist über soziale Netzwerke Reichweite aufzubauen mit der richtigen, ich sag's mal, Verpackung, also wie sind die Themen präsentiert, damit sie auch fleißig geteilt werden im Netz und da wird natürlich Ippen auch profitieren, auch sozusagen Know-how-Transfer im Hintergrund für die anderen Marken und BuzzFeed, naja, die deutsche Redaktion, die sehr überschaubar ist, es sind erstmal nur 6 Mitarbeiter plus eine Vertriebsmitarbeiterin, die profitieren insofern, als dass es sie natürlich weitergibt.
Und die Entertainment-Sparte von BuzzFeed, die haben wir schon angesprochen, wo findet die dann genau ihren Platz? Wird die einfach verteilt auf den verschiedenen Marken, die Ippen digital so bietet oder?
Das ist noch nicht ganz raus. Auf jeden Fall soll BuzzFeed auch in Deutschland weiter eigenständig funktionieren. Das ist auch das Ippen-Prinzip. Es gibt nicht das überregionale Portal, es gibt nicht die überregionale Zeitung. Alle Zeitungstitel, alle dieser Portale im Netz, diese 80 Portale im Netz zum Beispiel, bleiben eigenständig und im Hintergrund kooperiert man. Da ist schon davon auszugehen, dass einzelne Inhalte auch von BuzzFeed auf die Portale letztlich fließen. Aber BuzzFeed soll als Marke in Deutschland bis auf Weiteres zumindest erhalten bleiben. Das ist sicher für die Kollegen, die das vor 4 Jahren in Deutschland aufgebaut haben, der Ableger aus den USA, heute auch ein ziemlich guter Tag gewesen.
BuzzFeed Deutschland bleibt also erhalten, ist gekauft worden von der Ippen Verlagsgruppe. Daniel Buß mit den Hintergründen. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ist es nicht merkwürdig, fragt Juliane Liebert in der Süddeutschen, wie sich alte Filme heutzutage oft näher anfühlen als jüngere? Anders zu dieser Überlegung sind ihr die frühen James-Bond-Filme, und zwar, weil Sean Connery 90 wird. Sean Connerys Bond, meint sie, ist kühl, gewalttätig und elegant. Aber der junge Connery hatte bei aller Maskulinität immer etwas Liebjungenhaftes an sich, schon in der Physiognomie. Trotzdem wirkt der Sexismus, wie auch die sachliche Gnadenlosigkeit, mit der er Gegner beseitigt, in seinen Bonds heute ziemlich brutal. Eine ausgesprochen elegante Brutalität nennt das Verena Lücken in der FAZ. Ihre Hommage ist mit dem Slogan überschrieben, als Männlichkeit noch kein Problem war. Connery, so Lücken, galt lange als Goldstandard des Spions im Dienst ihrer Majestät. Heute ist aus diesen frühen Bond-Filmen das Beste geworden, was ihnen passieren konnte, nämlich Camp. Sean Connery hat daran mit seiner eleganten Brutalität, seinem Sarkasmus und auch der Ironie, die er dem eigenen Bild von einem Mann entgegenbrachte, das andere in ihm sahen, einen gehörigen Anteil. So viel zur Brutalität im Film. Die aktuellen Feuilletons widmen sich aber auch der ganz realen Gewalt auf den Straßen dieser Welt, der brutalen Gewalt des autoritären Staates in Belarus etwa. Der, meint der Schriftsteller Viktor Martinowitsch im FAZ-Interview, sei nur mit Liebe beizukommen. Auch er habe noch vor einer Woche nicht geglaubt, dass die Ordnungshüter zu solcher Brutalität fähig seien. Die Gefahr hält an und sie ist real. Auch mir, sagt Martinowitsch, können wegen dieses Interviews die schlimmsten Dinge passieren. Roberto Saviano, ohnehin unter Polizeischutz stehender Autor des Bestsellers Gomorra, geht brutalen Strukturen in der Corona-Wirtschaft nach. Dem schmutzigen Geld standen noch nie so viele Türen so weit auf wie heute, meint er. Die Mafia-Clans nutzen die Krise, um ihr schmutziges Geld schneller bewegen zu können, denn es gibt weniger Kontrollen. Noch in jeder Epidemie, so Saviano, haben kriminelle Organisationen triumphiert. Während der Pest im 17. Jahrhundert übertrug die Mailänder Stadtregierung die Straßenkontrollen Verbrecherbanden aus reiner Ohnmacht. Dasselbe passiert jetzt mit den Geldströmen, die sich über bankrott gegangene Restaurants ergießen, über kriselnde Fabriken, über Stadtviertel, die kurz vor dem Kollaps stehen. Das Wirtschaftsleben, das der Pandemie zum Opfer gefallen ist, wird dem schmutzigen Geld überantwortet. Den drastischsten Beitrag zur Gewalt in der Gesellschaft liefert die Süddeutsche mit einem Interview mit dem hierzulande bislang weniger wahrgenommenen Philosophen Frank Wilderson, Mitbegründer des Afropessimismus, dessen Credo lautet, nur die Einsicht in die völlige Hoffnungslosigkeit verspricht Veränderung. Die Gewaltexzesse gegen Schwarze sind keine Einzelfälle, keine Übergriffe, sie sind die Grundlage der weißen Zivilgesellschaft, sagt Wilderson. Unsere Theorie besagt, dass es kein Ende schwarzen Leidens geben kann, weil es nie eine Zeit gegeben hat, in der es kein schwarzes Leid gegeben hat. Wilderson fordert die Zerschlagung der Zivilgesellschaft auch mit Gewalt. Ich habe in Südafrika Benzinkanister auf Polizisten geworfen und Gebäude angezündet. Ich lasse mich durch progressive Zimperlichkeit nicht zurückhalten. Ich glaube nicht an Gewaltfreiheit. Es gibt keine Gewaltfreiheit. Wenn mir jemand sagt, er sei gewaltfrei, dann frage ich immer, ob er seine Steuern gezahlt hat. Wenn er ja sagt, dann sage ich ihm, dann hast du mit deiner Unterschrift 100.000 Menschen umgebracht. Den Versuch, die Diskussion mit dem Einwand anzuregen, sein Kollege Cornel West aus Princeton interpretiere schwarzen Nihilismus als Folge des Zusammenbruchs von Familienstrukturen und Religion in der schwarzen Gemeinschaft, schlägt Wilderson mit einer Antwort nieder, mit der jede Debatte ultimativ beendet ist, sei es an der Universität oder im Feuilleton. Er sagt, ich würde gern wissen, was er raucht. Das muss gutes Zeug sein.
Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.